toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles.
Sehr geehrte Fahrgäste, willkommen in Salzburg Hauptbahnhof. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten.
Termitinitus.org.
Das Pfeff. Das Pfeff.
Vorsicht, diese Sendung wird abgehört.
Die Lesung ist um 15 Uhr. Unser Gast, Georg Wimmer, in diesem Hause ein Mann, den fast alle kennen, weil er viele Jahre hier gearbeitet hat für die Radiofabrik, Journalist und Publizist. Habe selber viele Jahre mit dem Georg arbeiten dürfen und das war immer ein großes Vergnügen. Diese Publikation im Mandelbaum Verlag, Kinderarbeit und Tabu, ist ein Werk, das der Georg vor einem halben Jahr rausgebracht hat, also im Frühjahr. Ein Resultat einer mehrjährigen Arbeit, wo unterschiedliche Rechercheprozesse, auch journalistischer Natur, auch fürs Radio, quasi auch mit einfließen konnten. Ein Projekt, das du, glaube ich, lange geplant hast, das ein langer Wunsch war und von dem wir uns sehr freuen, dass es jetzt rausgekommen ist und wir freuen uns sehr, dass du es heute für uns vorstellst.
Ja, schönen Nachmittag. Ich sage jetzt trotzdem, sehr verehrte Damen und Herren, gewohnheitsmäßig, obwohl ich die meisten jetzt kenne, freut mich natürlich sehr, dass ich da heute bei den kritischen Literaturtagen mein Buch vorstellen kann. Tatsächlich ist es einer Reihe von Zufällen zu verdanken, dass ich heute und vor allem zu diesem Thema spreche. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat das Thema Kinderarbeit überhaupt nie interessiert. Ehrlich. Ja. Ich bin ein journalistisch denkender Mensch, habe mit 25 Jahren so im Printbereich zu arbeiten begonnen und ich habe mir immer gedacht, Kinderarbeit, ja eh. Ich habe gedacht, ich weiß alles. Deswegen hat es mich nicht interessiert. Ja. Kinderarbeit ist schlecht, schadet den Kindern. Kinderarbeit ist Kinderprostitution, Kinderhandel, Kindersoldaten, alles, was schlimm und schlecht ist. Um es vorwegzunehmen, ja, alle diese Bilder, die wir da im Kopf haben zu Kinderarbeit, diese bekannten Bilder, die stimmen. Ja? Also unsere Welt ist so, dass alles, was wir uns an Grauslichkeiten vorstellen, tatsächlich existiert. Im Fall der Kinderarbeit muss man aber dazu sagen, dass diese Bilder, die wir haben, zum Trugbild werden, wenn wir annehmen, dass sie typisch bezeichnend sind für dieses Phänomen. Ja? Und zum einen von der Qualität und also auch von der Quantität her. Mit Qualität meine ich, worüber sprechen wir überhaupt, wenn wir über Kinderarbeit sprechen. Ja? Ich werde später noch ausführen, dass es da durchaus eine Unterscheidung zu treffen gibt zwischen sehr kriminellen Akten, zwischen schweren Verbrechen, zwischen Ausbeutung und Arbeit. Es ist nicht alles das Gleiche. Wir vermischen es aber immer in der Diskussion und vor allem machen wir auch dann bei der Bekämpfung von Phänomenen, die wir alle ablehnen und alle verabscheuen, vor allem machen wir dann auch bei dieser Bekämpfung von Phänomenen keinen Unterschied. Ja, wir fahren da überall mit den gleichen Maßnahmen drüber und da gibt es arge Kollateralschäden, sagen wir mal. Auch wenn wir an die Verbreitung des Phänomens Kinderarbeit denken, unterliegen wir genauso Trugschlüssen. Ja, in der öffentlichen Diskussion hat es immer den Anschein, da geht es um Textilproduktion, da geht es um Zulieferer von Computerherstellern, da geht es um Nike. Die Textilindustrie ist so das Bild, das wir haben zur Kinderarbeit. Wenn wir uns dann anschauen, tatsächlich, wie viele, oder was glauben Sie, in welchem Bereich die meisten Kinder arbeiten, weltweit? Die offizielle Zahl ist 168 Millionen arbeiten weltweit.
Wo ist Kakao?
Kakao?
Oder? Schokolade?
Im weitesten Sinne stimmt es, im weitesten Sinne arbeiten die meisten Kinder in der Landwirtschaft, ja? Also nicht in der Industrie. Ja? Zwei Drittel aller Kinder weltweit, die arbeiten, sind in der Landwirtschaft tätig. Weniger als 5% sind in der Exportindustrie tätig. Ja? Und das ist auch noch hochgegriffen. Erster Stelle Landwirtschaft, zweiter Stelle informeller Sektor, das heißt auf der Straße, auf Märkten, weit abgeschlagen an dritter Stelle Exportsektor und Bau hat man da auch noch dazu getan, damit es ein bisschen mehr wird. Wie gesagt, mir hat das Thema eigentlich nie interessiert und ich hatte dann doch ein Schlüsselerlebnis 1996 in Nicaragua. Ich habe dort ein Auslandssemester absolviert und lese die Zeitung. Und dann lese ich so einen Einspalter, wo angekündigt wird, das bevorstehende nationale Treffen der Organisation der arbeitenden Kinder von Nicaragua. Ich habe das wieder mal auf die Seite gelegt und wieder in die Hand genommen und da hat für mich gar nichts gestimmt. Ja. Kinderarbeit ist schlecht, wie können sich da Kinder dann in der Öffentlichkeit treffen? Wie gibt es das, dass es eine Organisation gibt, wo sich Kinder zusammenschließen, die arbeiten? Ja? Also diese Idee ist mir dann verrückt genug sozusagen erschienen, dass ich dann auch hinfahre auf dieses Treffen. War da ein Wochenende dort und war, also sagen wir mal, schwerst erschüttert, positiv, mein Weltbild und was ich über Kinderarbeit zuvor gedacht habe. Ja? Ich habe da ein Wochenende lang waren da 300 Kinder aus den verschiedensten Landesteilen mit Betreuern und Betreuerinnen, muss man dazu sagen. Die waren dann auch diese kleinen Organisationen meist angedockt an NGOs, an Hilfsprojekte. Ja, aber weil eben Kinder begonnen haben, sich selber ihre Probleme zu thematisieren und sich auszutauschen und auch sei es, die einen hatten Probleme mit irgendeinem Polizisten in der Straße, die anderen mit Verkäufern und so ähnlich. Und in diesem Austausch sind eben so Prozesse der Selbstorganisation in Gang gekommen. Und auf diesem Treffen dann auch wieder, ja, war fantastisch. Ich habe da sehr gestaunt, auch die Kinder hatten dann ihre eigene Vorstellung, was Kinderarbeit ist. Ja. Sie hatten das positiv interpretiert. Sie haben gesagt, entweder wir müssen arbeiten oder wir wollen arbeiten, ja, und deshalb gebt uns Rechte. Ja, wir brauchen Schutz, aber wir brauchen sicher kein Verbot. Also Rechte statt Verbote. Interessanter Ansatz. Und ja, das war 1996 und von da weg habe ich dann begonnen, diese Sache zu recherchieren. Es ist ein Thema natürlich, wo ich über fast 15 Jahre dann sozusagen in der Recherche alle Widersprüche, die in dem Thema liegen, für mich auch abgearbeitet habe. Ja. Gibt es natürlich immer wieder Fragen, wo man so denkt, ja, kann das sein, soll ich damit einverstanden sein? Ja. Ja. Und natürlich steckt hinter dieser Idee, die diese Kinder vertreten haben, ein völlig anderes Kindheitsbild als wir haben. Ja? Bei uns das Kindheitsbild, Kindheit ist gleich Schulkindheit. Schule ist der beste Ort für Kinder. Da lernen sie, da können sie ihre Fähigkeiten entwickeln, wunderbar. Sie sichern ihre Zukunft damit. Was wir bei uns weniger bedenken oder weniger Bescheid wissen, ist die Realität in den Schulen des Südens. Das ist wutmachend. Ja? Also wie in diesen Schulen mit Kindern umgegangen wird, wie Lehrer bezahlt werden, die sind schlecht ausgebildet, entsprechend motiviert. Sie sind in der Regel gar nicht da. greife da vor, aber in Indien ist ein Lehrer in den öffentlichen Schulen mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% in den Klassenzimmern anzutreten. Ja? Das ist eine Untersuchung der Weltbank. Das ist keine Behauptung von mir. Ja? In Uganda, also gibt es so eine Untersuchung, also Indien ist Spitzenreiter. Ja. In anderen Schulen in der Regel ist der Lehrer einmal in der Woche mindestens nicht da. Ja. Zum Teil auch, weil sie Nebenjobs haben müssen. Ja. Also kommt da später noch dazu, aber dieser Ort von Schule als der ideale Ort für Kinder, das muss man in Frage stellen. Ja. Auf der anderen Seite haben wir einen Standpunkt, der von der Kinderbewegungen und auch von ihren Unterstützern, da sind auch Wissenschaftler in dem Umfeld dabei, die haben einen Ansatz kreiert, der nennt sich die kritische Wertschätzung der Kinder. Ja? Das heißt, ich verurteile durchaus die negativen Aspekte, die rund um das Phänomen vorhanden sein können, aber ich schätze, respektiere die Arbeit der Kinder und vor allem die Kinder selber. Ja? Ich möchte Ihnen kurz einmal einen Ausschnitt lesen, es ist ja auch angekündigt als Lesung, nämlich mit, da gibt es auch ein Phänomen, das mich sehr berührt hat und auch sehr erschüttert hat im Zuge des ganzen Themas, und das betrifft letztendlich die Repression gegen arbeitende Kinder. Die Schwächsten trifft das Schicksal doppelt, und wer sich dagegen auflehnt, läuft Gefahr, misshandelt zu werden, berichtet die Sozialarbeiterin Valeria Ferraiz. Als sie das Vorgehen der Polizei gegen arbeitende Kinder in Argentinien publik machte, protestierte auch Amnesty International. Vor allem in den Städten mit viel Tourismus tun die Behörden alles, um die herrschende Armut zu verstecken. Man verbietet den Kindern, dass sie sich etwas verdienen können, und dann argumentiert man das mit dem Schutz der Kinder, weil die Arbeit auf der Straße zu gefährlich für sie sei. Oder es wird behauptet, dass die Kinder betteln, und dann nimmt sie die Polizei mit im Auto aufs Revier. Kinder, die arbeiten, werden genauso behandelt, als ob sie etwas gestohlen hätten. Auch in Peru oder Mexiko werden Kinder, die auf der Straße Essen, Süßigkeiten oder kunsthandwerkliche Produkte verkaufen, unter Verweis auf das Verbot und die Programme zur Bekämpfung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit häufig von der Polizei vertrieben. Mütter, die von ihren Kindern bei der Arbeit auf dem Markt begleitet werden, sehen sich gezwungen, ihre Kinder zu verstecken, um nicht wegen Verletzung der Aufsichtspflicht bestraft zu werden. Die Medien berichten kaum über solche Fälle, und die internationalen Organisationen zum Schutz der Kinder tun sich schwer mit der Kritik an Übergriffen. Im Vordergrund steht ja stets die Bekämpfung der Kinderarbeit. Kollateralschäden werden da in Kauf genommen. So gelangte eine Stellungnahme der indischen Organisation der arbeitenden Kinder, Bima Sangha, für eine UNO-Studie zum Thema Kinder und Gewalt erst über Umwege an die Öffentlichkeit. In dem offiziellen Bericht schien sie nicht auf. Die Kinder thematisierten nämlich in erster Linie ihre Erfahrungen mit Gewalt am Arbeitsplatz, und das in drastischen Worten. Als Teil ihres Programmes zur Beseitigung der Kinderarbeit führt die Regierung immer wieder Razzien durch. Arbeitende Kinder werden dabei umstellt und eingefangen wie Straßenhunde. Wir werden von unserer Arbeit weggerissen und gegen unseren Willen und entgegen allen gesetzlichen Bestimmungen mehrere Tage lang festgehalten. Die Erlebnisse im Zuge solcher Razzien sind sehr traumatisch. Niemand spricht zuvor mit uns und fragt, ob wir überhaupt gerettet werden wollen. Dauernd wird uns gesagt, dass wir aufhören müssen zu arbeiten und stattdessen in die Schule gehen sollen. Aber sie verstehen nicht, dass in unserer Situation die Arbeit eine Notwendigkeit ist. Und wenn wir ihnen unsere Situation erklären, dann nehmen sie uns nicht ernst. Die Maßnahmen, die uns von der Regierung aufgezwungen werden, machen unsere Situation nur schlimmer. Diese Razzien stellen eine schwere Verletzung unserer Rechte dar und sind überhaupt keine Lösung für die Kinderarbeit. Arbeitende Mädchen und Jungen, die auf den Straßen arbeiten, müssen gerade jene fürchten, die sie eigentlich beschützen sollten. Die Exekutive spielt immer wieder eine üble Rolle. Plötzlich ist die Polizei gekommen und hat mich festgenommen. Ich habe gefragt, warum, und sie haben gesagt, dass ich noch nicht arbeiten darf. erzählt Luis Leono, 14 Jahre alt, der in Santiago de Chile halbtags als Verkäufer von Getränken und Süßigkeiten in den Stadtbussen tätig ist. Sie haben gesagt, ich könne es mir aussuchen. Entweder gebe ich ihnen meine Ware oder sie stecken mich ins Gefängnis. Sowas passiert hier in Chile jeden Tag. Luis Leono hatte möglicherweise noch Glück. Wenn sie Polizisten in die Hände fallen, müssen die Kinder der Armen in vielen Ländern mit dem Schlimmsten rechnen. Nach einer Untersuchung der Kinderschutzorganisation Defensa de Niños y Niñas International wurden mehr als die Hälfte aller Kinder und Jugendlichen, die im Jahr 2010 in Bolivien aus welchen Gründen auch immer auf einer Polizeistation landete, misshandelt. 51% der angehaltenen Mädchen und Jungen wurde entweder Geld abgenommen oder sie wurden zu sexuellen Handlungen gezwungen. Auf einigen Polizeistationen von Cochabamba gilt es als gängige Praxis, Minderjährige, die als Straßenkinder angesehen werden, zu verprügeln oder sie nachts mit kaltem Wasser zu übergießen. Laut einer Untersuchung von Defensa International wurden von 64% der festgenommenen Kinder Fotos an die Medien weitergegeben. Wird Kindern eine bestimmte Tätigkeit verboten, so übernehmen sie in der Regel noch gefährlichere Arbeiten zu noch schlechterer Bezahlung. Beispiele dafür finden sich in allen Regionen der Welt und in allen Branchen. In Südafrika ist Kinderarbeit seit dem Ende der Apartheid offiziell verboten. Eine konsequente Einhaltung des Gesetzes hat die Rate der auf Farmen beschäftigten Minderjährigen signifikant abnehmen lassen. Unerwünschte Begleiterscheinung, Kinder aus dem Produktionsbereich zu entfernen, hat Kinderarmut und wirtschaftliche Unsicherheit für die Familien in vielen Fällen verstärkt, berichtet Susan Levine, Kinderrechtsforscherin an der Universität von Kapstadt, dem humanitären Nachrichtenservice IRIN der Vereinten Nationen. Es müsste vorhersehbar gewesen sein, dass ohne eine radikale Umstrukturierung der wirtschaftspolitischen Bedingungen und Landzuteilungen der Lebensunterhalt der Familien nicht dauerhaft zu sichern ist. Laut Levine hatten viele Kinder die Erntezeit als die wertvollste des Jahres betrachtet, weil sie in den Ferien gemeinsam mit ihren Familien Geld verdienen konnten. Sie erfuhren Wertschätzung durch ihre Eltern, sie fühlten Stolz sowie eine Stärkung des Zugehörigkeits- und Gemeinschaftsgefühles. Die Vollstreckung des Verbotes der alljährlichen Saisonarbeit zieht somit auch psychosoziale Konsequenzen mit sich, sagt Levine. Statt Stolz empfinden die Kinder Ohnmacht. Sie fühlen sich nutzlos und sie schämen sich für ihre Armut. Levine räumt ein, dass die Wahrnehmung der Jungen und Mädchen durchaus ambivalent gewesen sein. Viele klagten über verheerende Arbeitsbedingungen und Ausbeutung durch die Farmer, gleichzeitig wollten sie die Arbeit nicht aufgeben. Das Vakuum, welches das Verbot der Arbeit hinterlassen hat, wurde nicht durch Bildungsangebote oder Freizeitaktivitäten gefüllt. Der Schulbesuch ist weiterhin nur bis zum Alter von 14 Jahren kostenlos. Susan Levine kommt zu dem Schluss, dass die Prohibition der Kinderarbeit die Arbeit lediglich in weniger sichtbare Randbereiche verlagert hat. Ja, da steckt einiges drinnen in diesem Kapitel, wo es um Repression geht. Interessanter Punkt war auch, dass Kinder, die dann nicht mehr gearbeitet haben, sich geschämt haben, weil sie sozusagen sich nutzlos gefühlt haben. Ich habe im Zuge meiner Recherchen auch eine interessante Beobachtung gemacht, was Scham betrifft, nämlich wenn ich Kinder interviewt habe, die in den Straßen arbeiten, und ich wollte über Arbeit reden, dann haben die sehr oft, habe ich da gehört, Arbeit, wieso? Ich arbeite nicht. Ja, was? Na, ich helfe nur. Ich arbeite nicht, ich helfe nur. Ja? Ayudo, solo ayudo a mi mamá. Ich helfe nur meiner Mutter. Ich habe dann auch noch mit einem Wissenschaftler, einem Soziologen, der in diesem Bereich arbeitet, gesprochen, der hat dasselbe beobachtet. Ja? Und zwar, der Grund dahinter ist, die Kinder wissen um ihren Status. Ja? Sie sind arm, sie sind Kinder, und sie wissen, dass es verboten ist zu arbeiten. Ja? Deshalb interpretieren sie ihre Tätigkeit auch um. Ja? Sie arbeiten nicht, sie helfen nur. Ja? Und sie schämen sich, ja, für das, was sie tun. Die anders die Haltung der Kinder, die organisiert sind. Ja, die tauschen sich aus, die reden über ihre Probleme, über die guten Sachen und die schlimmen Sachen in der Arbeit. Ja, und kommen so auch zu einer guten Sicht von sich selbst. Die haben ein gutes Selbstwertgefühl. Ja, wie alle, jeder Mensch braucht andere, um zu einer guten Sicht von sich selber zu kommen. Ja. Normalerweise arbeitende Kinder haben das nicht, wenn sie organisiert sind, wahrscheinlich schon. Die sind kämpferisch. Ja. Die fordern ihre Rechte ein. Weil wir jetzt gesprochen haben, sozusagen die Polizei rechtfertigt natürlich auch Repression immer wieder mit dem Hinweis auf Schutz. Ja. Der Kinder. Und das ist natürlich das Ziel. Ja, auch ich, alle kennen niemanden, der sagt, wir müssen die Kinder nicht schützen. Ja, das, glaube ich, herrscht große Einigkeit. Die Frage ist nur, wie geht man am besten vor? Und wir alle wissen, dass man mittlerweile immer spricht von ausbeuterischer Kinderarbeit, wenn man sozusagen die verwerfliche Form meint. Darin steckt schon, dass es auch Kinderarbeit gibt, die eigentlich nicht so verwerflich ist. Ja. Also ausbeuterische Kinderarbeit, glaube ich, ist hinlänglich bekannt. Da sage ich euch nichts Neues, ist zu lange, zu schwer. Arbeit in frühem Alter, gesundheitsschädlich, verhindert den Schulbesuch und es gibt keinen oder einen zu geringen Lohn. Wir haben ausbeuterische Kinderarbeit. Und daneben haben wir auch Phänomene, die wir sozusagen als absolut kriminell einstufen würden. Ja, das ist den Organisationen der arbeitenden Kinder wahnsinnig wichtig. Ja, sie sagen, Kinderprostitution, Kinderhandel, ja, das sind Verbrechen. Ja, wir arbeiten. Ja. Die Unterscheidung ist ihnen sehr wichtig. Und wenn wir jetzt sagen, auf der einen Seite gibt es Kinderarbeit, es gibt ausbeuterische Kinderarbeit und es gibt Verbrechen, ja, dann kann ich sagen, oder man könnte jetzt einwenden, okay, dann hast du das jetzt einmal wegdefiniert. Ja, also wir haben da die Verbrechen, ja, und auf der anderen Seite haben wir ausbeuterische Kinderarbeit und dann haben wir noch die zu akzeptierende oder möglicherweise sogar förderliche Kinderarbeit. Ja. Was macht es für einen Unterschied, wenn ich diese Unterteilung vornehme? Es macht sehr wohl einen Unterschied in den Strategien, wie ich gegen etwas vorgehe. Ja. Beispiel Kakao ist genannt worden und Beispiel Kakao ist jetzt gerade Weihnachten, Nikolaus und so weiter. Da ist natürlich Kinderarbeit immer sofort Kakao. Vor Allerheiligen sind es dann wieder die Grabsteine. Wenn wir und beim Kakao gibt es tatsächlich Kinder, die als Sklaven gehalten werden. Ja. Da muss ich mich aber fragen, wie kann ich Phänomene wie Leibeigenschaft oder Sklaverei beseitigen? Ja? Sicher nicht mit einer Altersbeschränkung, ja? Indem ich sage, alle Kinder unter 15 Jahren dürfen nicht arbeiten. Das nützt mir gegen solche Formen, das nützt mir auch bei Kinderprostitution nichts. Ja? Ich kenne kein Land, wo Kinderprostitution legal ist. Ja? Da werden uns auch die Gesetze gegen Kinderarbeit nicht helfen. Ja? Wenn ich bei Kakao Kinderhandel verhindern will, dann muss ich mir überlegen, was passiert mit den Kriegsweisen in den Nachbarländern der Elfenbeinküste? Wie ist es möglich, dass Kinder in die Hände von solchen Verbrechern geraten können? Ja? Oder ich muss mir überlegen, was treibt junge Mütter dazu, ihre Kinder herzugeben? Ja? Brauche ich wieder eine ganz andere Strategie. Ja? Aber mir wird ein allumfassendes Verbot der Kinderarbeit hier nicht helfen. Bleibt eine weitere unangenehme Frage. Ja? Also was tue ich, wenn ich auf Fälle von ausbeuterischer Kinderarbeit treffe? Ja? Ist ja auch nicht zu leugnen, gibt es ja. ich begegne einem Kind, das zum Beispiel in der Nacht arbeitet, einem 10-, 12-jährigen Mädchen. Ja. Die Antwort, die ich immer wieder bekommen habe, war, ja, wenn du ein Angebot machen kannst, dass es diesem Mädchen besser geht, dann kannst du das gerne tun. Ja. Und das stimmt natürlich. Also ich muss jemanden, der irgendwo sein tägliches Brot verdient, und wenn ich ihn von dort weghole, muss ich dieser Person natürlich etwas anbieten können. Was kann ich anbieten? Ja. Im Grunde, selbst wenn ich auf Ausbeutung treffe, ja, werde ich mir schwer tun, die Person da einfach wegzunehmen. Ja. Es wird immer darum gehen, die Situation zu verbessern. Ja. Dass das Mädchen, das in der Nacht arbeitet, das wird das Geld brauchen oder ihre Familie, muss man schauen, dass es nicht mehr in der Nacht arbeitet. Ja. Wahrscheinlich wird es dann am Tag arbeiten. Ja. Weniger schwer, weniger risikoreich. Aber solange ich denen keine Alternative anbieten kann, eine ökonomische, ja, wird es darum gehen, die Situation zu verbessern. Zu schauen, dass der Schulbesuch besser vereinbar ist. Ja. Schule, kann man viel reden, aber Schule muss sich auch auf die Bedürfnisse der Menschen einstellen. Ja, dieses System Schule war ja auch in Österreich so. Ja, die Sommerferien sind ja nicht erfunden worden in Österreich, weil es da so super ist zum Urlaub machen, sondern weil die Kinder im Sommer arbeiten mussten, weil man die Kinder gebraucht hat. Ja, das heißt, damals, also vor vielen Jahrzehnten, hat der Gesetzgeber, hat die Politik sich durchaus Gedanken gemacht, wie man das vereinbaren kann. Ja, gibt auch heute in Ansätzen, Calle Escuela, ja, da ist neben dem Markt auf der Straße eine Schule, weil man weiß, auf dem Markt arbeiten viele Kinder. Ja, dann schaut man, dass die hier gleich in die Schule gehen können. Ja, das sind natürlich Möglichkeiten, wie gesagt, wo man schaut, die Situation zu verbessern. Ja, nicht einfach zu sagen, verbieten und alles ist gut, geht's weg, einsperren oder sonst was, drohen, sondern etwas in diese Richtung zu tun. Ich habe in diesem Buch vier Ursachen ausgemacht. Also das war schon auch im Zuge meiner Recherchen, bin am Anfang auch davon ausgegangen, naja, Armut ist der Hauptgrund und der einzige Grund. Es stimmt natürlich, ihr werdet keine Studie finden, wo man nicht davon ausgeht, dass Armut eine Ursache ist für Kinderarbeit. Aber es relativiert sich auch immer. Ja. Es gibt natürlich auch die relative Armut. Ja. Wenn in vielen Ländern, wo es keinen Mittelstand gibt, ja, wo es wirklich halt die Reichen und die Armen und dazwischen, okay, die Leute kommen schon über die Runden. Ja, aber das sind auch normale Jugendliche oder Kinder. Ja, der will ein schickes Hemd. Ja, oder er will die Markenschuhe, er will die Nike Dingsbums. Ja? Die haben ja Bedürfnisse wie unsere Kinder auch. Und wenn diese Kinder dann beschließen, ja, er stellt sich jetzt einen Monat lang an eine Straßenecke mit einem Kübel und einem Schwamm und wischt die Scheiben, ja, damit er dieses Ziel erreicht, damit er die coolen Nike-Schuhe hat. Ja? Soll man das verbieten? Oder ein Junge möchte auch einmal ein Mädchen auf ein Eis einladen. Ja? Na, das sind Youngsters, coole Kinder, Jugendliche. Aber dieses Eis, seine Eltern werden ihm das Geld nicht geben können. Ja? Das meine ich mit Armut und relativer Armut. Ja? Also Bedürfnisse wird es immer wieder geben. Ja? Ich werde sogar dort, wo die völlige Armut ist, werde ich möglicherweise Kinderarbeit gar nicht mehr antreffen, weil wo die Ökonomie völlig stillsteht, ja, da gibt es halt noch ein bisschen Hausarbeit zu machen, aber ansonsten, da ist nichts in Bewegung, da kann ich die Kinder auch nicht gut einsetzen. Das heißt, es muss schon irgendwas ökonomisch im Gange sein, dass Kinder und Jugendliche tätig sein können. Und oft sind es auch Familien in Situationen, wo gewisse Anschaffungen zu machen sind. Ja. Ein Stand, ein Teestand in Bangladesch auf der Straße, ja, damit man da ein Einkommen hat, ein Kühlschrank. Ja. eine Mühle, ein Tier. Ja? Also für solche Anschaffungen gibt es oft gemeinsame Anstrengungen der ganzen Familie. Gut, aber Armut ist natürlich ein Faktor. Kultur ist auch ein Faktor. Ja? Kultur, die Kultur der Kinderarbeit ist für mich und ich denke auch bei vielen Leuten, die sich damit beschäftigen, zunächst positiv besetzt. Ja? Das ist sozusagen die Bauernhof-Variante, ja? Wo man ja, als Kind am Bauernhof aufwächst und selbstverständlich da altersgemäße Arbeiten übernimmt. Ja, da gibt es etwas zu tun. Ja? Ist in Lateinamerika, in den Anden, ist das auch mit vielen Ritualen verbunden, so eine Art Initiationsriten, also wenn Kinder dann nach und nach über Arbeit in die Gesellschaft der Erwachsenen hineinwachsen. Irgendwann kriegst du dann ein Tier oder einen Anteil der Ernte oder sowas. Also das ist sehr wertschätzend, wird das betrieben. Wobei ich darauf aufmerksam machen muss, dass die Kultur der Kinderarbeit und Landwirtschaft absolut dann nicht gleichzusetzen ist mit Idylle. Ja, war es ja auch bei uns nie. Das wissen wir nicht erst seit Innerhofer, dass der Bauernhof natürlich auch ein Ort des Horrors sein kann. Und ich will da nichts idealisieren, ja, aber sozusagen es gibt diese überkommene Kultur der Kinderarbeit, die heute in den Städten, wohin ja die Landflucht die Leute treibt, in den Städten wird diese alte Kultur sehr oft dann gebrochen durch Begleiterscheinungen der Armut und der sozialen Verwahrlosung. Das gibt es natürlich auch. Und interessanterweise, wenn wir an Kultur der Kinderarbeit denken, also wir im Westen sind ja durchaus ambivalent. Auf der einen Seite sind wir da sehr stark mit Verboten zugange, dass sich ein Kinderchor am Abend dann nicht mehr auftreten traut, wenn es außerhalb der Schule ist. Also solche Fälle gibt es dann auch. Da muss der Bezirkshauptmann zustimmen. Und in Wels gab es vor 2 Jahren einen Fall, da hat sich dann 3 Monate hingezogen, weil das quasi Horror, Kinderarbeit, dürfen da die Kinder am Abend singen. Ja, die mussten dann unterschreiben, dass sie nichts verdienen und so weiter. Völlig verrückt. Ja. Aber ich will sagen, unsere Haltung ist sehr ambivalent, denn auf der anderen Seite gibt es ja auch diese Wertschätzung, wenn wir einen 14-Jährigen haben, der jetzt ein Fahrrad oder ein cooles Computerspiel will und der dafür bereit ist, am Wochenende irgendeinen Job zu machen, dann sehen wir den auch durchaus als sehr engagierten, reifen, jungen Menschen, der da was Bewundernswertes leistet. Ich habe in meinem Buch ein Kapitel, das nennt sich Schulen zum Davonlaufen. Ja? Und ich habe nach eingehender Beschäftigung mit dem Thema, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass wirklich viele Kinder, also es ist nicht so, die These lautet ja immer, die Kinder sind nicht in der Schule, weil sie arbeiten. Ja? Ich stelle diese These in Frage. Ich sage, die Schulen vertreiben die Kinder und ein Teil davon arbeitet dann. Ja? Wenn Sie sich in Indien die Einschulungsraten anschauen, 96%, ist nicht schlecht. Ja? Aber nach 4 Jahren ist die Hälfte der Kinder weg. Ja? Dazwischen passiert was. Ja? Und das ist nicht sozusagen, dass der Arbeitsmarkt die rauszieht, ja? Sondern die haben es irgendwann genug oder die Eltern auch sind vielleicht nicht mehr bereit zu zahlen. Ja, da wird immer wieder Geld verlangt, die Kinder werden schlecht behandelt. Und das ist jetzt nicht die Schuld der Lehrer. Ja, das ist auch sozusagen, da steckt viel von diesem Neoliberalismus drinnen. Ja, ich rede da nämlich nur von den öffentlichen Schulen. Ja, und die öffentlichen Schulen in den armen Gebieten, in den armen Distrikten der Städte und am Land, da gibt es auch die Schulautonomie. Ja. Aber das heißt, ihr sollt selber schauen, wie ihr zurechtkommt. Ja, da, Behörden sind da auch, wie bei uns Behörden, nur noch, ja. Und wenn es da die Schule zu reparieren gilt, aus irgendeinem Grund, dann ist da kein Geld da. Ja, und dann werden immer kleine Beträge eingehoben. Ja, das heißt dann nicht, Kinder, ihr müsst jetzt so und so viel bringen, sondern jede Woche immer kleine Beträge aus irgendeinem Grund, die da eingehoben werden und dann vielleicht sogar vor den Prüfungen. Ja, und oder es gibt Lehrpläne, die mit dem Leben dieser Kinder nichts zu tun haben, mit der Realität. Also diese schlechten Schulen, wie gesagt, fast ein ganzes Kapitel. Ein anderer Grund für Kinderarbeit sind abwesende Väter. Ich habe so bei meinen Recherchen immer wieder, ja, ich habe heute eh schon den Satz gesagt, solo ayudo a mi mama. Ja. Es ist wahnsinnig auffällig, dass die Kinder, mit denen man redet, dann immer von der Mutter sprechen, vom Vater nicht. Ich habe dann nachgeforscht und habe allerdings nur zwei kleinere Studien gefunden. Und da hat sich dann herausgestellt, also da wurden einmal auf einem Markt in Lima und einmal in Afrika, auch in einer Stadt, eine Untersuchung bei arbeitenden Kindern, wo sich dann herausgestellt hat, dass die Hälfte, mehr als die Hälfte dieser Kinder aus Familien kam, wo die Mutter Alleinerzieherin ist. Ja, da ist dann der älteste Sohn, die älteste Tochter in der Regel angehalten, auch mitzusorgen für die jüngeren Geschwister. Warum sind die Väter nicht da? Gibt es unterschiedlichste Geschichten. Ja, also wenn ich natürlich an Bergbauregionen denke, Potosi oder was, da sterben die Männer, die halt in den Stollen arbeiten, früh weg. In anderen Regionen gibt es den üblichen Machismo, der Mann nimmt sich eine jüngere Frau und verschüßt sich. Also da gibt es eine Verantwortungslosigkeit, die fassungslos macht. Ja. Also deshalb werden heute auch, wenn Sie in Projekten der Entwicklungszusammenarbeit, wenn da irgendwo mal Besitztitel überschrieben werden, also weil die Leute ein Haus bekommen, ja, dann geht das nie auf die Männer. Man gibt das immer den Frauen, ja, weil beim Mann die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering ist, dass der das Haus verkauft und wegzieht und seine Familie einfach auf der Straße lässt. Ja, das gibt's. Ja. Und was ich auch subsumiert habe unter diesem Bereich, ich habe es unsichere Familien, abwesende Väter, das Kapitel genannt. Natürlich gibt es auch innerfamiliären Missbrauch, ja, innerfamiliäre Ausbeutung lässt sich kaum quantifizieren, dürfte gering sein, aber das gibt es natürlich auch. Ja, also wenn Familien sozial verwahrlost sind, wenn Alkohol, Drogensucht im Spiel ist, dann gibt es das durchaus, dass es heißt, ja, mir ist es wurscht, wie du das Geld besorgst, aber geh auf die Straße und bring Geld. Ja. Sowas gibt es, wie gesagt, aber Ausmaß dürfte gering sein. Ich habe es, also es ist so ein Vorwurf, der in den Bevölkerungen immer im Raum steht. Ja, wenn ich recherchiert habe und mit Kindern gesprochen habe, ich bin natürlich auffällig, wenn ich da irgendwo auf einem Markt im Süden unterwegs bin, groß, schwitzend, roter Kopf und interviewe Kinder. Und dann haben sich in der Regel immer Leute eingemischt und dann auch gesagt, ja, das sind alles Herumtreiber oder die Eltern, ja, die sitzen jetzt nur zu Hause und lassen da die Kinder arbeiten. Und ein Mädchen hat eben da auch einmal so den Satz gesagt, ja, aber meine Mutter ist krank, ich muss. Ja. Vom Vater hat die gar nicht geredet auch, das war sehr, sehr typisch. Also Armut, Kultur, schlechte Schulen, abwesende Väter. Ich möchte noch, dass wir nicht zu lange brauchen, kurz noch einen Ausschnitt lesen. Nachsicht ist ein etwas antiquierter Begriff, der aber genau das trifft, was arbeitende Kinder brauchen. Auch wenn sie mit der Doppelbelastung von Schule und Arbeit selbst zurechtkommen müssen, können sie keineswegs mit Nachsicht rechnen. Weder seitens der Mitschüler noch seitens der Lehrer. Wenn der 14-jährige Julio zu spät in seine Klasse im Centro Juvenil de Capacitación y Convivencia kommt oder, was ebenso der Fall sein kann, mit schmutzigen Händen, wird er von seiner Lehrerin vor allen anderen Kindern bloßgestellt. Die Mitschüler hänseln ihn und der Junge wird als Herumtreiber hingestellt, der sich nicht einmal wäscht. Die Wahrheit sieht anders aus. Julio ist 6 Tage die Woche mit seinem hölzernen Schuhputzkasten auf dem Hauptplatz von Esteli unterwegs, wo er zwischen den wenigen Bäumen und grünen Sitzbänken nach Kundschaft Ausschau hält. Wenn er nur nach der Schule arbeite, dann verdiene er zu wenig, beteuert Julio beinahe entschuldigend.
Julio ist nicht in der Kinderbewegung organisiert und er ist auch kein herausragend guter Schüler. Bei seinen Mitschülern ist der Junge mit dem pickeligen Gesicht und den zusammengewachsenen Augenbrauen nicht besonders beliebt. Das Geld, das meine Mutter verdient, reicht nicht, damit wir alle essen können. Wir müssen die Miete bezahlen und den Strom und das Wasser. Deshalb gehe ich schon vor der Schule arbeiten, sagt er mit gesenktem Blick. Statt Anerkennung erntet Julio für sein enormes Pensum oftmals Ablehnung. So ist das Ansehen von arbeitenden Kindern in der Bevölkerung. Egal ob in den Ländern des Südens oder im Norden, ein Kind, das arbeitet, gilt als nicht normal. Es wird als schmutzig und ungebildet taxiert, es steht für Unterentwicklung und gilt als Schande für das gesunde öffentliche Empfinden. In den großen Städten werden die Kinder zunehmend als Ärgernis betrachtet. Sie stehen in der prallen Hitze an den Ampeln und verkaufen Wasser, Zeitungen und Süßigkeiten. Sie schieben ihre kleinen Körper durch überfüllte Busse, um Zigaretten und Getränke anzubieten. Die Leute sehen in ihnen aber nur einen Spiegel der Armut, der ihnen auf Schritt und Tritt vorgehalten wird. In den eleganteren Vierteln herrscht die Furcht, die Kinder könnten die Geschäfte stören, weshalb sie sich dort erst gar nicht blicken lassen dürfen. Kinder auf den Straßen, das ist in den Augen der Erwachsenen so oder so ein untragbarer Zustand. Es heißt, die Kinder sollten sich dort zu ihrem eigenen Schutz nicht aufhalten, denn auf den Straßen seien sie möglichen Übergriffen hilflos ausgesetzt. Und gleichzeitig befällt Erwachsene beim Anblick dieser Kinder selbst ein diffuses Gefühl von Unbehagen, ja, sogar Angst. Die Straße, das ist der Inbegriff von Kriminalität, Chaos und Verführung. Was immer an Negativem über die Kinderarbeit gesagt wird, die Straße bildet dafür die Projektionsfläche schlechthin. Sie ist jener Ort, an dem die Mädchen und Jungen die Angebote der Konsumwelt vor Augen geführt bekommen, die schönen Schuhe, die Kleider, die tollen Computerspiele, die sie sich niemals leisten können. Und über allem liegt der Duft von gutem Essen. Wie werden diese Kinder auf die Diskrepanz zwischen ihren Wünschen und Sehnsüchten und der Realität reagieren? Vor allem Jungen, die in Gruppen durch die Straßen streichen, werden leicht als Bedrohung wahrgenommen. Es stimmt natürlich, dass nicht alle Kinder arbeiten, die man auf der Straße sieht. Manche betteln oder stehlen. Kinder aus sozial verwahrlosten Familien sind anfällig für den Konsum von Drogen. Das öffentliche Empfinden unterscheidet jedoch nicht, was ein Kind auf der Straße macht. Ob es in der Hektik von staubigen Kreuzungen für ein paar Pesos den Schmutz von Windschutzscheiben wischt oder hinter einem Blechverschlag Klebstoff schnüffelt. Die Emotionen richten sich ganz allgemein gegen die Straßenkinder. Eine Bezeichnung, die die kleinen Verkäufer, Schuhputzer und Lastenträger trifft wie ein Schlag ins Gesicht. Sie wissen natürlich, welchen Status ihnen die Gesellschaft zugewiesen hat. Sie sind arm, sie sind Kinder und sie arbeiten. Aber es ist ihnen keineswegs egal, in welcher Form über sie gedacht und geredet wird. Deshalb wehren sie sich mit so großer Vehemenz gegen die Bezeichnung Straßenkinder. Damit wird ihnen die Würde abgesprochen, damit werden sie als drogensüchtige Kriminelle oder Herumtreiber beschimpft und nicht als wertvolle Personen gesehen, die sich anstrengen und etwas Nützliches beitragen. Dass diverse Formen der Diffamierung in der Folge auch noch als Argument benutzt werden, um den Kindern die Arbeit zu verbieten, macht die Sache nicht besser. Gut, soweit einige Auszüge aus meinem Buch und einige Eindrücke und Ergebnisse meiner Recherchen, die ich bis jetzt gesammelt habe. Ich freue mich über Fragen.
Termitinitus.org